Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Das Philosophie-Magazin.
Mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Ein Ergebnis der Europawahl stand ja eigentlich schon vorher fest, nämlich, dass die Demokratien sich verteidigen müssen. Verteidigen gegen rechte Kräfte. Und das in einer Situation, in der ja immer mehr Defizite in Demokratien offen zutage treten in der politischen Praxis und in einer Situation, in der verschiedene Krisen gelöst werden müssen. Genau jetzt legt Weitselk ein Buch vor mit dem Titel Demokratiedämmerung, eine Kritik der Demokratietheorie. Und das ist gewissermaßen eine politikwissenschaftliche Abrissbirne. Nicht nur die Demokratie ist mehr oder weniger am Ende, sondern auch die Theorie darüber, so die These. Stellt sich natürlich die Frage, was neben neuen Theorien auch praktisch eine Alternative sein kann zur Demokratie. Über all das kann ich jetzt diskutieren mit Weitselk. Er ist Privatdozent für Politikwissenschaft an der TU Darmstadt. Er ist außerdem Point Alpha Research Fellow, forscht zu Demokratie und Kaltem Krieg, lebt in Hamburg und ist auch von dort zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Frau Rode, schön hier zu sein.
Demokratiedämmerung in Anlehnung an Götterdämmerung. In der nordischen Mythologie ist das ja der Untergang der Götter im Weltenbrand. Warum sind Sie so dramatisch in dieser Situation?
Warum bin ich dramatisch? Also es ist im Prinzip kein großes Drama, was ich da zeichne. Der Titel ist etwas dramatisierend. Allerdings ist Dämmerung ja auch ein Prozess, ne? Also das geht nicht Knall auf Fall, sondern so peu à peu, allmählich. Und das ist eigentlich auch die Anlage des Buchs, ne? Also es grenzt sich ein bisschen ab von diesen alarmistischen Texten, die sagen, ja, jetzt greifen diese und jene bösen Akteure an, jetzt müssen wir uns verteidigen, sondern es zoomt gewissermaßen etwas raus und ich schaue mir dadurch an, welche Prozesse eigentlich in den letzten Dekaden dazu geführt haben, dass Demokratie ja gewissermaßen unplausibel geworden ist, nicht mehr so gut funktioniert, in den Augen der Bürgerschaft auch an Glaubwürdigkeit verliert. Im wissenschaftlichen Diskurs, also die Demokratietheorie, das ist ja so ein bisschen mein Feld, auch als großteils nicht mehr wirklich funktional angesehen wird. Demokratietheorien haben das Problem, existierende Regime als funktionsfähig zu beschreiben. All dies, warum das so gekommen ist. Also ja. Es geht eher darum, größere Prozesse in den Blick zu nehmen.
Nun ist es ja so, der Tod oder das langsame Ableben der Demokratie ist ja schon oft diagnostiziert worden in der politischen Ideengeschichte. Ne? Also wir haben viel gelesen vom Ende der Politik, vom Ende des Liberalismus, vom Ende der Epoche der Staatlichkeit. Jetzt kommen Sie mit dem Ende der Demokratie, mit diesem langsamen Ende der Demokratie. Ist das nicht eigentlich sozusagen Teil des Lebens der Demokratie, dass immer das Ende auch diagnostiziert wird?
Ja, das gibt es, denke ich, schon ganz lang. Also in der Antike gab es das, ne? Eine Demokratiekritik, die sagt, das hält alles nicht, das geht den Bach runter.
Wobei das damals ja auch noch ein anderes Modell war, also anders als wir es heute leben. Ja. Aber trotzdem, ja.
Richtig, aber da findet man auch in der Antike bei Platon etwa Motive, die heute auch häufig wiederkehren, wenn Demokratien kritisiert werden. Daran knüpfe ich jetzt nicht an. Ich wollte nur sagen, das hat eine lange Geschichte. Aber auch in der Bundesrepublik gibt es das schon lange. Also ich habe mich mal befasst mit dem politischen Denken von Wissenschaftlern, Soziologen, Intellektuellen 50er, 60er Jahren. Und da gab es auch bereits, ja, ich sag mal so Enddiagnosen, Endszenarien, dass etwas zu Ende geht. Das ist richtig. Also das gibt es immer. Ich muss dazu sagen, Verzeihung, wollten Sie einhaken?
Ja, ich wollte tatsächlich fragen, warum sagen Sie, nee, aber jetzt ich bin die Person, die das richtige Ende sieht. Die anderen, die haben das falsch gesehen. Warum ist das?
Ja, also ich wollte kurz noch eine kleine Ergänzung machen. Weil meine These eben nicht ist, dass jetzt so Knall auf Fall ein Ende kommt, der große Kladderadatsch. Es kann natürlich passieren, was heißt natürlich, aber es kann passieren, dass, Sie haben Krisen erwähnt, Regierbarkeitsprobleme, rechtsradikale Parteien, Bewegungen und dergleichen. Das kann sein, dass daraus auch Regimekrisen entstehen. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber mein Blick ist eher, ja, wie soll ich sagen, auf eine Entwicklung. Ne? Also die Diagnose von mir ist, dass Demokratie nicht mehr plausibel ist. Die Idee der Demokratie verliert an Glaubwürdigkeit. Die Selbstbeschreibung unserer Regime als Demokratien verliert auch an Glaubwürdigkeit. Und es bilden sich gewissermaßen im Gehäuse der repräsentativ pluralistischen Demokratien Alternativen heraus. Also es ist eher Anzeichen für so einen Übergangsprozess, einen Evolutionsprozess. Wohin das geht, weiß ich nicht. Und ich behaupte auch nicht, dass man das irgendwie klar prognostizieren kann. Aber es gibt eben diese Tendenzen. Es kann allerdings auch sein, dass der jetzige Zustand weitergeht. Ne? Also es gibt sozusagen ein Weiterwursteln, weil sich keine überzeugende Alternative herausbildet zu unserem institutionellen Gefüge, ne? Und ja, zu dieser Idee der Demokratie. Das kann auch sein.
Lassen Sie uns mal schauen, also genauer reingehen in Ihre Thesen. Wir haben ja im Groben zwei Thesen. Also die eine, dass der Niedergang der Demokratie keiner Regression geschuldet ist, sondern das Ergebnis ist von einer gesellschaftlichen Fortentwicklung. Und zum Zweiten, dass das damit eingeläutete langsame Ende der Demokratie auch zu einem Verfall der Demokratietheorie führt. Diesen zweiten Teil würde ich gerne später besprechen, aber gucken wir doch erstmal auf diesen ersten Teil der These. Also, dass der Niedergang der Demokratie nicht, wie wir das denken, irgendwie durch eine Rückentwicklung passiert, sondern durch gesellschaftliche Fortentwicklung. Was meinen Sie denn damit? Das ist ja erstmal total kontraintuitiv.
Ja, das ist kontraintuitiv, weil wir häufig annehmen, dass etwas Neues, eine Weiterentwicklung auch ein Fortschritt ist, eine Verbesserung ist.
Das ist ja diese Idee auch der Moderne, ne? Das Neue ist sozusagen immer das, was besser ist.
Richtig. Mhm. Also es gibt dann immer mitlaufend eine Kritik, die das bedauert, die sagt, wir müssen zurück zu, die Kosten des Fortschritts bilanziert. Aber ich denke auch, das ist eigentlich die dominante Sichtweise. Und es gibt jetzt in der sozialwissenschaftlichen Literatur auch einige Autoren, die das mal umgedreht haben und gesagt haben, naja, kann es nicht auch sein, dass die Entwicklung moderner Gesellschaften, also Modernisierung, Effekte hat, die eben nicht zu mehr Demokratie oder Demokratisierung führen. Das gibt's.
Was meinen Sie damit? Also können Sie mal ein Beispiel geben?
Es gibt einen Autor, der eher so aus dem konservativen Spektrum kommt, Samuel Huntington, der hat das in den 60er Jahren, 70er Jahren schon gesagt, dass rapide Modernisierung auch immer heißt politische Mobilisierung, ne? Also dass große Teile der Bevölkerung politisch mobilisiert werden. Und das muss nicht heißen, dass die sich dann für demokratische Regimeformen entscheiden. Das kommt so aus der Entwicklungstheorie. Und das ist ein Gedanke, den ich übernehme und übertrage auf heutige Demokratie. Gibt auch noch andere Autoren. Danilo Solo ist, glaube ich, da wichtig. Das ist ein italienischer Wissenschaftler, der sich vor allem mit der Zunahme von Komplexität befasst hat. Also Modernisierung heißt eben auch, dass eine Gesellschaft differenzierter wird. Eine anhaltende Modernisierung differenziert die Gesellschaft aus. Das kann man ja auch in der Politik beobachten, dass das politische Leben differenzierter wird.
Und wir dadurch auch mehr Parteien dann am Ende haben zum Beispiel.
Das ist ein Aspekt davon, richtig. Das hängt bei den Parteien auch immer vom Parteiensystem ab, ob das Parteiensystem das begünstigt, neue Parteien zu gründen, bei Wahlen Erfolg zu haben. Aber das ist, denke ich, ein Aspekt.
Das müssen Sie mir nur noch mal genauer beschreiben, sozusagen welche Entwicklungen Sie dann auch spezifisch jetzt zum Beispiel in Deutschland sehen und nach welchen Kriterien Sie eigentlich positive von negativen Entwicklungen unterscheiden.
Naja, also diese Zunahme von Differenzierung und dann auch von Komplexität, ne? Also die Informationen, die man benötigt, um diese komplexe politische Struktur, die entstanden ist, unterschiedliche Akteure, Organisationen, Wachstum von Politikfeldern, ne? Also all das, worum sich der Regierung jetzt auch kümmern müssen, Zahl der Parteien und dergleichen. Um das zu verstehen, braucht man mehr Information, ne? Also es wird komplexer und das findet sich in der Bundesrepublik auch. Jetzt haben Sie gefragt, wie das zu bewerten ist. Hängt so ein bisschen davon ab, was einem wichtig ist, worum es einem geht. Ne? Also ein Teil zum Beispiel dieser Modernisierung ist ja auch eine Freisetzung von den Menschen aus Bindungen, Traditionen und dergleichen. Also vieles wird jetzt entscheidbar, vieles kann geändert werden. Das kann man aus einer gewissen Sichtweise als Fortschritt und positiv begreifen, weil man sagt, naja, dann steigt doch die Zahl der Optionen, die Menschen haben, ne? So ihr Leben zu führen. Man kann es aber auch unter anderen Aspekten betrachten. Und das ist eigentlich das, was ich in dem Buch mache, immer mit Blick darauf, wie wirkt sich das auf Demokratie aus, auf Voraussetzungen von Demokratie, demokratisches Regieren und dergleichen. Und da ist es so, dass die Entwicklung der letzten Dekaden dem, das ist die These, eher abträglich gewesen sind. Ne? Also dass die Fortentwicklung gerade die Demokratie beschädigt hat, metaphorisch gesagt. In anderen Hinsichten sieht die Bilanz vielleicht dann besser aus. Das ist aber jetzt gar nicht so die Fragestellung des Buchs gewesen, ne? Zu bilanzieren, was ist denn alles Gutes passiert in den letzten Dekaden, was ist Schlechtes passiert, sondern es ist immer mit Blick auf Demokratie.
Genau, und da bekommen Sie natürlich auch Gegenwind, ne? Also ja. Zum Beispiel Christoph Möllers, der sagt, dass Sie da eigentlich wie so eine klare Linie zeichnen. Also Sie sagen, es gibt da sowas wie eine Kontinuität in diesem Niedergang. Aber historisch gesehen ist es ja so, dass es immer wieder ein bisschen mehr Demokratisierung gibt und dann ein bisschen Entdemokratisierung erleben wir ja vielleicht gerade auch. Und dann kann es ja wieder eine Welle geben von mehr Demokratisierung, wo vielleicht auch wieder Fortschritt passiert und so weiter. Machen Sie da nicht implizit eine Annahme von so einer letztlich linearen, deterministischen Entwicklung hin auf ein klares Ziel?
Ja und nein. Also ja, in dem Sinn, dass ich eine relativ klare These und Beurteilung habe, die nicht so abwägt, ne? Die sagt, ja, auf der einen Seite haben wir irgendwie auch Probleme, aber es ist auch vieles Positives passiert. Das stimmt, in der Hinsicht ist es einseitig. Nein, weil man ja begründen müsste, warum die Welle jetzt wieder hochgehen sollte. Also in dieser Wellenlogik. Es gibt so Rückschläge und dann berappelt man sich und lernt daraus und verbessert die Demokratie wieder. Das ist ja ein bisschen die Figur hier.
Ja, und das hatten wir ja eine Zeit lang, ne? Und dann irgendwie seit den Nullerjahren oder so merken wir, dass die Demokratien eher wieder runtergehen. Aber davor ist es nach oben gegangen, lag natürlich auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Ja. Also ist zumindest ein Faktor, der genannt wird.
Richtig, so. Und prinzipiell kennen wir die Zukunft nicht. Wir können sie nicht beobachten. Wir wissen nicht, wie Menschen sich in der Zukunft, wie sie handeln werden. So weiß man es nicht. Aber es gibt ja gesellschaftliche Bedingungen, die da sind. So. Und da würde ich sagen, gibt es, das ist so ein Begriff aus dem Buch, negativen Sperrklinkeneffekt. Ja, also dieser positive Sperrklinkeneffekt, das ist ein Begriff, der manchmal mit Habermas verbunden wird, so die Idee, dass es Lernfortschritte gibt. Ne? Also wir lernen, dass bestimmte Formen von Diskriminierung falsch sind und da können wir dann nicht hinter zurückfallen. Ne? Also es wird dann ein normativer Lernfortschritt etabliert, der gewissermaßen einrastet. Wir können hinter die Menschenrechte nicht zurückfallen und dergleichen. Das ist die Idee. Und ich drehe das um und sage, es kann sein, dass es auch negative Sperrklinkeneffekte gibt, also Entwicklungen, die negativ sind, die wir aber nicht mehr so einfach umkehren können.
Zum Beispiel?
Das ist zum einen eben mit dieser Differenzierung und Komplexität. Ne? Also wenn das politische Leben derart differenziert ist, wie es jetzt der Fall ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass einfach im überschaubaren Rahmen des Nationalstaats regiert wird, sondern auf verschiedenen politischen Ebenen mit einer großen Zahl von Organisationen, Akteuren.
Und das dann bei sowas wie der Klimakrise zum Beispiel, also die man auf verschiedenen Ebenen auch bearbeiten muss, letztlich auch global.
Richtig, das hat ja auch seine funktionalen Seiten. Ne? So, aber es ist eben schwierig vorstellbar, wie man die Politik wieder auf ein Maß gewissermaßen zurückstutzen kann, das überschaubar ist, übersichtlich ist, von der Normalbürgerschaft dann auch durchblickt wird und im Sinne der Demokratie dann regiert werden kann. Das wäre ein Aspekt. Okay. Ein anderer Aspekt ist der, dass im Buch nenne ich das das Ende oder die Erosion des demokratischen Kapitalismus, also dass so eine Kompromissinstitution mittlerweile sich allmählich auflöst. Ne? Also wir haben auf der einen Seite das demokratische Gleichheitsversprechen der gleichen Freiheit, einer gewissen Solidarität. Auf der anderen Seite haben wir eine kapitalistische Ökonomie mit sehr massiven Ungleichheiten, mit Blick auf finanzielle Ressourcen, auf Machtressourcen, die eben aus Reichtum auch entstehen. Es gibt noch weitere Ungleichheiten mit Blick auf Bildung etwa. Und dass dadurch eine Machtasymmetrie entstanden ist, dem eben immer mehr Ressourcen, jetzt vereinfacht gesagt, nach oben gehen, dort den politischen Einfluss erhöhen, politische Macht erhöhen, vielleicht auch für eine gewisse Auflösung der Elitenkohäsion sorgen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt. Also, dass das Gedränge um die Einflusspositionen an der Spitze stärker wird, weil mehr Personen in der Oberklasse da sind, die Einfluss suchen. Weil diese Asymmetrie entsteht, ist schwer zu sehen, wie diese Machtungleichheiten auch wieder zurechtgestutzt werden können. Also es gibt so, glaube ich, bei Habermas auch diese Formulierung eines viziösen Zirkels, also des Teufelskreis. Je mehr Macht nach oben geht, desto schwieriger ist es unten, jetzt sehr vereinfacht natürlich gesagt, das ist jetzt, wenn man es empirisch machen würde, viel komplexer, ne? Aber vereinfacht gesagt, ist es schwieriger, unten sich die Macht zurückzuholen. Und das könnte auch ein negativer Sperrklinken-Effekt sein.
Ja, aber genau da gibt es ja alternative Modelle oder Ergänzungsmodelle, wie zum Beispiel partizipative Ideen, ne? Wie das auch in Finnland schon gemacht wird, wo dann auch ganz konkret Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen sollen an sogenannten Bürgerhaushalten, also wo die dann aktiv auch entscheiden können, wo öffentliche Gelder hinfließen und so, damit das korruptionsfrei ist und aber auch vielleicht ein bisschen sozial verträglicher. Und da sagen Sie, nee, so richtig bewährt hat sich sowas auch nicht. Und das hat mich überrascht, ehrlich gesagt, bei der Lektüre.
Warum hat sie das überrascht?
Naja, weil das sind ja sozusagen die Modelle, die einem Hoffnung machen, wo man denkt, wir probieren hier Sachen aus und siehe Finnland oder auch Barcelona, da hat man ja tatsächlich auch empirisch Erfolge, wo man sagen kann, klar dauert das alles unendlich lange, aber wir haben zumindest im Lokalen den Effekt, dass Menschen sich wieder verbunden fühlen mit der Demokratie und dass es auch ein Outcome gibt, was Sinn ergibt für diejenigen, die dort leben, was nicht von extern diktiert wurde.
Ja, also es gibt dort einige positive Beispiele, das ist richtig, aber mein Eindruck ist, dass die problematischen Aspekte überwiegen. Also Sie hatten jetzt davon gesprochen, dass die sich beteiligen sollen. Das zeigt schon so ein bisschen den, ich sag mal, manchmal etwas sozialtechnischen Aspekt, den das hat. Also ein Kollege von mir, ich habe das im Buch dann übernommen, hat das mal betreutes Beraten genannt, um das es dort geht. Also es gibt so Settings, die werden organisiert, es werden Expertinnen, Experten beigeordnet, es wird dann ausgelost, wer da angeschrieben wird, daran teilzunehmen. Also es hat so einen soziotechnischen Charakter manchmal und dient dann, da gibt es auch empirische Studien zu, dem, ich sag mal, Akzeptanzmanagement, also überall dort, wo Legitimationsprobleme entstehen, Regierungen auf Widerstand stoßen, wird das nicht überall dort, aber ne, das wird dann eingeführt, um so ein bisschen so ein Demokratie-Partizipationsfeeling zu erzeugen. Sie haben ja auch davon gesprochen, dass sich die Menschen dann verbunden fühlen. Und das ist, denke ich, ein schwieriger Aspekt daran. Ein zweiter
ist... Aber warum?
Ist,
das ist doch genau das Wichtige. Also wir debattieren doch die ganze Zeit, oh, die Menschen haben das Vertrauen verloren und haben das Gefühl, das wird nicht mehr für sie gemacht, das wird über ihren Kopf entschieden. Das scheint doch dieses Gefühl ein ganz zentraler Punkt zu sein, wie Menschen affiziert sind, also verbunden sind dann auch mit einem System.
Ja, naja, wichtig daran ist, dass es letztlich dazu führt, demokratische Prinzipien besser zu realisieren. Das wäre meine Sicht, ne? Also das ist der Maßstab, den ich anlegen würde. Führt es dazu, dass politische gleiche Freiheit besser realisiert wird oder nicht? Wenn man den Maßstab anlegt, komme ich zumindest zu einem negativen Urteil, weil es relativ wenige Milieus sind, die sich daran stark beteiligen. Ich spreche ja im Buch etwas polemisch von einer Partizipationsaristokratie. Also es sind, und das ist ein Befund, der auf der empirischen Ebene in der Forschung, glaube ich, nicht bestritten wird. Es beteiligen sich vor allem Menschen mit hoher Bildung, guten sozialen Vernetzungen, wirtschaftlich besser gestellt. So, das sind eigentlich die, die in diesen partizipativen Formaten stark beteiligt sind. Also die steigern ihren Einfluss. Aber ich sag mal, der Rest bleibt so ein bisschen außen vor. Und das Zweite ist, das muss dazu sagen, es gibt eine relativ breite Vielfalt von direkter Bürgerpartizipation. Das ist schwierig, so allgemein darüber zu reden. Aber ich denke, in der Tendenz ist es doch so, dass viele dieser Formate Machtfragen auch häufig nicht so berühren. Also, dass es nicht um die Verteilung von vielen Ressourcen geht um hoch umstrittene Themen, sondern es sind eher Fragen, die nicht so kontrovers dann sind. Etwa jetzt der Bürgerrat zur Ernährung in Deutschland. Insofern habe ich da eine skeptische Einschätzung, auch wenn ich auf einer theoretischen Ebene direkte Demokratie im Sinne dieser Bürgerbeteiligung gut finde. Und da gibt es auch sehr viele gute Argumente für. Nur es hängt eben sehr stark von den Rahmenbedingungen ab, in denen das dann stattfindet. Und die sind gegenwärtig nicht so günstig.
Und da könnte man aber natürlich vieles einwenden, ne? Im Sinne von, naja, ein bisschen Beteiligung ist ja besser als nix. Und es geht ja nicht nur quantitativ darum, möglichst viele zu beteiligen, sondern auch irgendwie eine gute Mischung zu haben, dass auch Qualifizierte sozusagen dabei sind. Aber auch in Anbetracht der Zeit würde ich gerne zu Ihrer zweiten These kommen, die wir ja schon so ein bisschen angeteasert haben, nämlich diesen Verfall auch der Demokratietheorie. Und Sie sind da auch relativ polemisch, wie ich finde, in diesem Buch und sagen, dass die Demokratietheorie eben zum Teil auch eine Legitimationswissenschaft sei. Da fühlen sich ja sicherlich viele jetzt schon direkt angegriffen. Können Sie mal erklären, warum Sie das so spitz auch formulieren?
Na, zunächst ist es ein Konzept, was ich da verwende, das nicht von mir stammt. Das Konzept der Legitimationswissenschaft stammt von Richard Merriman. Das ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler. Der hat das angewandt auf die frühe Pluralismustheorie in den 50er Jahren in den USA und gesagt, das ist eine Legitimationswissenschaft in dem Sinn, dass sie die Beschreibung der politischen Ordnung so vornimmt, dass sie der Beschreibung der, was er Powerholders nennt, entspricht.
Also von denjenigen, die die Macht haben.
Richtig. Das ist eine Politikwissenschaft, die gewissermaßen die, heute würde man sagen Narrative, die, auch wenn ich das eigentlich gar nicht mag, den Ausdruck, Narrative der politischen Eliten der Sache nach wiederholt. Ne? Da stammt das her. Und ich habe geguckt, inwieweit das auf die Demokratietheorie zutrifft. Und da kann man jetzt nicht pauschal sagen, das ist bei allen so, das sind alles Systemlinge. So ist es nicht. Also es gibt in der Demokratietheorie oder Demokratietheorien, die in den Unis so zirkulieren, eine ziemliche Bandbreite. Also da gibt es diese Legitimationswissenschaftlichen, die Systemprobleme der Regime nicht ignorieren. Ne? Das ist auch nicht so. Es ist nicht einfach Ideologie oder Propaganda. Aber es wird dann gesagt, naja, die lassen sich alle in dem Setting, wie wir es haben, lösen. Die politischen Eliten sind lernfähig, Deliberation funktioniert eigentlich ganz gut und dergleichen. Dann gibt es aber auch andere Theorien, die utopisch sind, die kritisch sind, die vieles, ich sag mal, anprangern. Ne?
Also zum Beispiel die radikale Demokratietheorie, also linksorientiert. Das wäre ja jetzt nicht was, was man klassischerweise fassen würde als, oh, die legitimieren die Macht da oben, oder?
Richtig, das ist eine andere Theorie, die nicht legitimationswissenschaftlich in dem Sinn ist. Es gibt da auch diese Tendenzen bei einigen Varianten. Ne? Da wird dann gesagt, naja, Demokratie ist doch, wenn Sachen umstritten sind, ein Streit da ist und so. Das gibt es auch, aber in der Regel haben Sie recht. Ist das eine Theorie, die von Anhängerinnen und Anhängern und den Leuten, die es vertreten, als eine kritische, auch in gewisser Hinsicht, ja, manchmal auch systemkritische Theorie verstanden wird.
Ja, und das fand ich überraschend, also dass Sie da dann auch sagen, selbst diese Ansätze sind faktisch widerlegt. Also wenn wir uns von Chantal Mouffe diese Idee angucken, dass die Demokratie immer geprägt ist dadurch, dass alles zum Kernkonflikt des Politischen werden kann. Also nicht mehr wie zum Beispiel im Marxismus, wo diese Konfliktlinie war Kapital-Arbeit, sondern jetzt eben, dass die Demokratie alles politisieren kann und aber man die Möglichkeit hat, von der Feindschaft in die politische Gegnerschaft zu kommen. Also nicht mehr den anderen sozusagen als Feind zu hassen, sondern als Gegner zu sehen und dann irgendwie in den politischen Prozess zu gehen. Und da sagen Sie, das ist faktisch widerlegt. Wie können Sie das behaupten?
Ja, also ich gestehe zu, dass ich in dem Buch manchmal so eine, wie soll ich sagen, aber etwas brutal empiristische Sicht mache, dass ich sage, die Theorie sagt das, aber guckt euch doch mal die Wirklichkeit an, das passt doch nicht.
Und welche Wirklichkeit
das
meinen
zugestehen.
Sie? Also worauf
würde ich
beziehen
zugestehen.
Sie sich?
Aber die Idee bei Mouffe ist ja, dass diese demokratische Gegnerschaft darin besteht, dass sich unterschiedliche politische Projekte in der Öffentlichkeit zur Geltung bringen können. Ne? Also sie macht das ja eigentlich relativ simpel, dass sie sagt, na, es gibt so ein rechtes Projekt, das schließt an Demokratie an und das versucht eben Freiheit stärker zu gewichten und damit auch die Ungleichheiten, die damit einhergehen. Und dann gibt es ein linkes politisches Projekt, das die Gleichheit stärker macht. Und die können dann gegeneinander antreten, sich aber wechselseitig anerkennen, ne? Dass es legitim ist, für einen demokratischen Sozialismus zu kämpfen und genauso legitim für einen demokratischen Liberalismus. So, das ist ja so ein bisschen die Grundidee. Und jetzt sagt Mouffe aber, naja, das funktioniert eigentlich gar nicht mehr so richtig. Wir haben eigentlich eine Postdemokratie. Ja, weil diese Projekte sich gar nicht mehr richtig bilden können. Es gibt so einen alles andere ausgrenzenden Zentrismus, einen starken Moralismus. Die Idee der Expertokratie kommt auf, das Politische wird stark verrechtlicht. Das sind alles Dinge, die sie in ihrer Zeitdiagnose beschreibt und versucht darüber auch zu erklären, warum es zum Rechtspopulismus kommt, der sich ja als Systemopposition gegenüber einem korrupten Parteienstaat in Stellung bringt. Ne? Das heißt, dass eigentlich ihr Modell von Demokratie laut ihrer eigenen Zeitdiagnose gar nicht gegeben ist. Ich versuche das so ein bisschen zu radikalisieren, dass ich sage, naja, im Lichte dieser starken Differenzierung, der Komplexität, im Lichte von Machtasymmetrien und dergleichen, ist es auch einfach unwahrscheinlich, dass dieses Modell wieder entsteht. Ne? Also dass so ein, das kann man ja an der Linken auch relativ gut, denke ich, beobachten, dass so ein übergreifendes, wie es in der Ausdrucksweise dieser Theorie dann heißt, Hegemonieprojekt entsteht, ne? Wo also ganz viele unterschiedliche linke Bewegungen, Initiativen ihre Anliegen einbringen und dann etwa in Form eines Green New Deal ja, zur Geltung bringt, dass das nicht funktioniert.
Ja, also Chantal Mouffe gibt ja selber zu, dass man dieses transformative Wir, ne, was Sie da gerade auch beschrieben haben, mit anderen Worten, dass das schwer zu finden ist, dass es nicht wahnsinnig realistisch ist. Aber sie sagt eben auch, man darf die transformative Kraft von dieser agonistischen Pluralität nicht unterschätzen. Also dieser politische Konflikt, die Akteure können tatsächlich auch sehr unvorhergesehen handeln und das kann die Demokratie revitalisieren.
Ja, das kann alles sein. Vielleicht ist es auch wünschbar oder nicht. Aber man muss ja dann begründen, von welchen Bedingungen aus dies passiert. Ne? Also was sind die Voraussetzungen dafür oder die Anzeichen in der Wirklichkeit? Und das ist eben das, was ich nicht sehe. Also wenn ich jetzt mal die Linke nochmal wieder betrachte, sehe ich da eher eine starke Differenzierung und gerade keine Bildung eines großen Hegemonieprojekts. Es differenziert sich in eine progressive Linke, die kulturelle Issues und Klima stark macht, eine, ich sag mal, retrograde Oldschool-Linke, die jetzt in Deutschland würde ich das Bündnis Sarah Wagenknecht dazu zählen, stärker so eine alte sozialdemokratische Verteilungspolitik macht und die erkennen sich ja wechselseitig gar nicht an. Ja? Also das, was Mouffe da will, liegt in der Wirklichkeit nicht vor und die Tendenzen gehen in eine andere Richtung. Ne? Viel stärkere Differenzierung, wechselseitige Legitimationskämpfe in der Linken und so weiter.
Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn wir auch mal einen Strich unterziehen, wie lassen Sie uns jetzt hier stehen? Also ist die Schlussfolgerung, dass man die Demokratie besser denken muss oder muss man sie gleich ganz ersetzen durch ein anderes Modell?
Besser denken muss, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich in dem Buch eine, Sie haben das jetzt eingangs als Abrissbirne bezeichnet, ich sehe es eher als chirurgische Operation, die durchaus auch feiner zu Werke geht. Aber das Ergebnis ist ja nicht unbedingt ein Scherbenhaufen, aber eine gewisse Enttäuschung. Das ist richtig. Und welche Schlussfolgerung man daraus ziehen sollte oder kann, da habe ich wenig zu gesagt. Und ich muss auch ehrlich eingestehen, ich habe da bisher auch wenig Ideen. Also es ist nicht so, dass ich selber ein politisches Projekt irgendwie propagieren will, auch wenn ich meine eigenen Vorlieben habe. Ja, ich würde sagen, es ist eine These, die ich zur Diskussion stelle und die vielleicht dann auch, was Sie eben sagten, ne, Demokratie neu denken anregen kann. Also das ist, dass ich davon Menschen, die über Demokratie schreiben, darüber nachdenken, provoziert fühlen und sagen, also das kann ich so nicht stehen lassen. Dem setze ich was entgegen. Das wäre ja positiv, denke ich. Es kann aber auch sein, dass es auch ein Denken anregt, was, wie Sie sagen, das war Ihre zweite Option, anders ansetzt und sagt, wir müssen nachdemokratisch denken. Also das kann in eine ganz unangenehme Richtung führen. Und diese Tendenzen gibt es ja auch, ne? In Richtung Expertokratie etwa, das demokratische Element zurückzunehmen und stärker expertokratische Politikelemente einzubauen. Das sehe ich übrigens auch in progressiven Milieus und Denkzirkeln. Diese Tendenz gibt es dort auch. Kann aber auch sein, dass sich neue politische Ideen, Ordnungsformen entwickeln lassen, die normativ nicht hinter Demokratie zurückfallen. Und diese normative Attraktivität, die politische Gleichfreiheit für mich zumindest hat, aufhebt, verbessert und dergleichen. Das ist ja auch möglich.
Herr Seck, ich danke Ihnen sehr für dieses offene Gespräch und das offene Nachdenken. Vielen, vielen Dank.
Haben Sie vielen Dank.
Das war Veit Selk, Politikwissenschaftler von der TU Darmstadt. Und wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen wollen, sein Buch heißt Demokratiedämmerung, eine Kritik der Demokratietheorie. Nächste Woche schauen wir an dieser Stelle genauer auf die Kritik der liberalen Demokratie. Und zwar im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Philipp Manow. Selten hat eine Umfrage so viel Kritik auf sich gezogen wie die WDR-Umfrage, bei der nach der Hautfarbe von Fußballspielern gefragt wurde. 21% der Befragten gaben zu Protokoll, dass sie mehr weiße Spieler in der Fußballnationalmannschaft sehen wollen. Ende vergangener Woche hat die Bundestagsvizepräsidentin und Grünen-Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt einen antirassistisch gemeinten Tweet abgesetzt. Der wiederum wurde ihr als rassistisch ausgelegt. Anlass für die Philosophin Christine Bratu, sich Gedanken über Rassismus und Antirassismus zu machen.
Im Fußball passiert es ja gerne mal. Zwei Personen betrachten dieselbe Situation und sehen Widersprüchliches. Was für die eine cleverer Körpereinsatz ist, ist für die andere ein klares Foul. Aktuell können wir dasselbe Phänomen auch abseits des Rasens beobachten. Streitgegenstand ist dabei eine mittlerweile gelöschte Nachricht der Bundestagsvizepräsidentin und Grünen-Abgeordneten Katrin Göring-Eckardt auf X. Diese hatte nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn Folgendes gepostet. Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Mit dieser Nachricht wollte Göring-Eckardt auf eine kurz vor Beginn der EM veröffentlichte Umfrage des WDRs reagieren, in der 21% der Befragten angegeben hatten, dass sie mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft sehen wollen. Doch was als antirassistische Stellungnahme gemeint war, kam bei vielen ganz anders an. So fand es der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, bedenklich, dass Göring-Eckardt Menschen nach ihrer Hautfarbe bewertet. Und der Autor Ahmad Mansur sah direkt Rassismus am Werk. Hat Göring-Eckardt mit ihrem Kommentar also ein Eigentor geschossen? Wenn wir sehr wohlmeinend sein wollen, und das bedeutet insbesondere, wenn wir über das politische Kalkül und den Zynismus hinwegsehen wollen, die die meisten Shitstorms auf X kennzeichnen, können wir Göring-Eckardts KritikerInnen folgende Vision unterstellen. Unser gemeinsames Ziel sollte eine Gesellschaft sein, in der zugeschriebene Gruppenzugehörigkeiten keine Rolle mehr spielen. Und um dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir Personen nur noch als einzigartige Individuen und nicht auch als Gruppenmitglieder betrachten. Die Überlegungen des 2021 verstorbenen jamaikanischen Philosophen Charles Mills zum sogenannten farbenblinden Liberalismus zeigen, warum Göring-Eckardts KritikerInnen mit dieser Vision falsch liegen. Aktuell leben wir nämlich noch nicht in einer Welt, in der Gruppenzugehörigkeiten irrelevant sind. So sind etwa SchülerInnen mit Migrationsgeschichte im deutschen Bildungssystem nach wie vor stark benachteiligt und Frauen bekommen für die gleichen Tätigkeiten wie Männer immer noch weniger Lohn. Würden wir unsere soziale Welt so betrachten, wie es Göring-Eckardts KritikerInnen fordern, könnten wir den systematischen Charakter dieser Benachteiligung schlicht nicht erkennen. Wir könnten zwar noch feststellen, dass einige Individuen gesellschaftlich besser dastehen als andere, aber uns würde das Analysewerkzeug fehlen, um zu sehen, dass Schlechterstellung oft genug mit Gruppenzugehörigkeit zusammenhängt. Wenn wir darauf verzichten, Individuen auch als Mitglieder bestimmter sozialer Gruppen zu sehen, verliert unser Bild der sozialen Welt also an Tiefenschärfe. Doch diese Tiefenschärfe brauchen wir. Denn sie lässt uns nicht nur die soziale Welt so erkennen, wie sie wirklich ist, vor allem erlaubt sie es uns, sinnvolle Maßnahmen zu deren Verbesserung zu ergreifen. Wie sollten wir etwa effektiv Bildungs- oder Sozialpolitik betreiben, Wenn wir unsere Augen davor verschließen, dass die soziale Stellung mancher MitbürgerInnen nicht nur von ihren individuellen Eigenschaften beeinflusst wird, also etwa von ihren intellektuellen Fähigkeiten oder ihrer Leistungsbereitschaft, sondern auch davon, dass sie als Mitglieder bestimmter sozialer Gruppen gelesen und behandelt werden. Wenn überhaupt, schießen also Göring-Eckardts KritikerInnen das Eigentor, indem sie die aktuellen Gegebenheiten zugunsten einer zugegebenermaßen schönen Zukunftsvision ignorieren, berauben sie sich und uns der Mittel, die wir brauchen, um diese Zukunftsvision wirklich werden zu lassen.
Soweit der philosophische Wochenkommentar von Christine Bratu. Und das war seine Streit für heute. Ich bin Steffi Rode. Danke, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.